Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Ein herzliches Moin und herzlich willkommen. Es ist nicht Mittwoch, es ist Sonntag, der 11.02.2024 und wir nehmen die Podcast-Folge für die eigentlich kommende Woche heute mal auf. Wir, das sind eigentlich immer ich und mein Gegenüber Max Kentrath. Moin Max.
Moin Nils, moin an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und ja, das am Super Bowl Sunday.
Ah, Super Bowl ist mir sowas von völlig egal. Es ist auch so spät, dass mir der Schlaf lieber ist, aber ja. Ich habe auch, ganz ehrlich, ich habe auch gar nicht genug Platz in meinem Leben, und um mir noch mehr Sportarten, die mir den letzten Nerv rauben, irgendwie ans Bein zu binden. Von daher wird es wahrscheinlich heute schon wieder eher eine Therapiestunde als eine Podcast-Folge. Aber ich bin gespannt. Ich könnte aber jetzt schon mal predikten und würde sogar wetten, dass sich unser beider Meinung über Tim Walter definitiv angenähert haben seit der letzten Folge. Aber bevor wir zu diesem ja doch sehr heiklen und vor allem natürlich auch sehr bestimmenden Thema aktuell kommen, wollen wir einmal wie immer auf das Spiel gegen Hannover 96 als solches gucken. Und wir werden jetzt versuchen, in der Kurzanalyse zu dem Spiel die Trainerfrage und alles, was damit irgendwie zusammenhängt, mal so ein bisschen außen vor zu lassen und es uns einfach mal nüchtern noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Und ja, danach sprechen wir dann nochmal über die ja umstrittenste Personalie in Hamburg. Max, es waren nicht 2 Gegentore innerhalb von 6 Minuten, aber es waren alle 10 Minuten ein Gegentor. Und das ging los mit Nicolo Tresoldi. Erstmal überraschend Matteo Raab in der Startelf für Heuer Fernandes, der die letzten Wochen geschwächelt. Ich kenne natürlich deine Meinung dazu schon, wir haben uns im Stadion schon unterhalten, aber sag mir mal schnell, Matteo statt Heuer, wie hast du das gesehen?
Das fand ich tatsächlich super, super überraschend. Klar hat Ferro jetzt irgendwie in den letzten Spielen nicht seine beste Leistung gezeigt, war trotzdem immer konstant und Minimum solide. Also wäre jetzt trotzdem für mich immer ein Top-5-Keeper in der Liga gewesen. Und ihn dann einfach rauszunehmen in einem Spiel, das eigentlich für den HSV sehr wichtig ist, weil es erstmal darum ging, ja 3 Punkte wieder zu holen oder die 3 Punkte aus Berlin zu bestätigen. Und eben den 2. Tabellenplatz, den man sich so mühevoll nach der Winterpause erarbeitet hat, zu festigen, fand ich das schon sehr überraschend. Zur Personalie Raab muss ich allerdings sagen, der wäre halt vermutlich auch bei den meisten Vereinen in der 2. Liga Stammtorhüter. Der macht den Job jetzt nicht schlecht und der hat auch keine Schuld an den Gegentoren, was du mir natürlich auch nach dem Spiel nochmal gesagt hast. Nichtsdestotrotz finde ich einen Wechsel auf der Torhüterposition immer, ja, bin ich kein Fan von, wenn es nicht irgendwie verletzungsbedingt sein muss oder nicht irgendwie jetzt nach der, also hätte man jetzt im Wintertrainingslager gesagt, okay, Matteo hat sich das irgendwie verdient, wir lassen den jetzt erstmal starten, dann hätte ich das irgendwie anders gefunden als so jetzt irgendwie zwischen Woche 3 und Woche 4 nach der Winterpause.
Ja, oder halt Pokal- und Liga-Torwart, ne? Das ist auch nochmal was ganz anderes natürlich an der Stelle. Also ich finde auch, man muss es in 2 Hälften aufteilen. Das eine ist, Heuer hat erstmal jetzt nicht so die Leistung gebracht, und dazu muss man sagen, Matteo sehen wir ja jetzt relativ selten. Max und ich sind relativ selten bei jedem Training irgendwie dann da vor Ort und gucken uns das an. Das heißt, im Grunde würde ich jetzt erstmal dem Trainerteam vertrauen, wenn sie sagen, Matteo trainiert so gut, dass er es sich auch verdient hat. So, das eine ist dann, also das ist mal grundsätzlich. Dann gibt es aber 2 Sichtweisen. Die eine ist eben die Sichtweise, dass man sagt, okay, der hat es sich verdient und Heuer ist momentan nicht so gut drauf. Matteo startet, das finde ich okay. Auf der anderen Seite gibt es aber dann halt die Frage, ist es schlau, den Torhüter zu wechseln? Und das unabhängig davon, ob Matteo Raab es sich verdient hat oder nicht und ob Heuer geschwächt hat oder nicht. Also das ist ein bisschen das, was du auch gesagt hast eigentlich. Ne? Ich glaube, auch da haben wir uns wahrscheinlich jetzt mit so ein bisschen Abstand zum Spiel meinungstechnisch nochmal angenähert. Selbst wenn Matteo es sich verdient hat und heuer aktuell nicht das Maximum seiner Leistung abruft, bleibt die Frage offen, ob es schlau ist, den Torhüter zu wechseln. Gerade wenn du so unter Druck stehst. Und da waren wir uns aber im Stadion auch schon einig, das wirkt schon fast wie so ein, ja, wie so ein letzter Hilferuf und ein letzter Versuch, auch irgendwie nochmal was aufzubrechen, was zu verändern, irgendwie einen anderen Drive in die Mannschaft reinzubringen. Ich habe mich für Matteo gefreut, erstmal, und hatte da jetzt auch nicht irgendwie große Angst. So, als ich gesehen habe, okay, Matteo spielt, da hatte ich jetzt nicht so Angst, dass das jetzt heute irgendwie wegen des Torhüterwechsels schief geht. Ist es ja am Ende auch nicht. Aber, und da bin ich dann wiederum tatsächlich einer Meinung mit Tim Walter. Ist natürlich bitter, wenn du dann reinkommst, viermal hinter dich greifen musst und du kannst nicht mal was dafür. Also beim 3-0 war es, glaube ich, waren wir uns zwischenzeitlich im Stadion nicht sicher, ob er da nicht vielleicht rauskommen muss. Ich habe es mir da nochmal angeguckt und das klang jetzt so, als wenn du es dir auch nochmal angeguckt hast.
Ja, ich habe mir auch nochmal die Highlights angeguckt.
Ich finde, die Flanke ist ganz, ganz, ganz eklig auszurechnen.
Und dann ja, ich würde ja keinen Vorwurf machen. Also wie gesagt, am Torhüter hat es am wenigsten gelegen am Freitag. Ja. Das Spiel hätte unter Ferro anders laufen können, aber nicht müssen. Das ist immer halt so ein bisschen ins Blaue geraten. Ja, das ist wie wenn man in Berlin sagt, und Dieke und ich waren uns ja im letzten Podcast auch eher einig, dass vielleicht so ein Robert Glatzel die Chance von einem Andras Nemeth in Berlin gemacht hätte. Schlussendlich werden wir es aber nie erfahren. Und dann ist es auch mühselig, irgendwie zu sagen, so ja, der und der Spieler hätte sich in der und der Situation irgendwie anders verhalten.
Naja, was ich krass finde, ist aber, also ich habe mir jetzt gerade noch mal kurz die Noten aufgemacht. Da kommt Miro Muheim mit 7,5 sehr gut weg. Ich muss sagen, ich fand, Muheim war nicht gut im Spiel. Da kommen wir zum 2-0. Muheim und Ambrosius, die das auf dem linken Flügel, also auf der Seite von Miro Muheim, nicht gut verteidigen in dem Moment. Und ich finde, das passt auch, das passt wieder zu dem, was Tim Walter auch gesagt hat. Wir gewinnen die meisten Zweikämpfe, aber wir verlieren die entscheidenden. Und das war genau so ein Ding. Also vorne erst in der Mitte, finde ich, macht Ambrosius eigentlich das ganz, ganz gut so in der eigenen, ja, in der Mitte der eigenen Hälfte. Dann geht der Ball raus. Muheim lässt sich da ein bisschen zu leicht die Butter vom Brot nehmen, finde ich. Ambrosius steht dann nicht gut. Dann ist der Spieler durch. Will ihn eigentlich, glaube ich, auch in die Mitte spielen. Ramos fälscht ihn dann ab. Und dann geht er an Matteo vorbei zum 2-0. Auch da kann Matteo nichts machen. Der macht alles richtig, spekuliert da gut. Dass Ramos den dann abfälscht, ja, ist weder Ramos Schuld eigentlich noch Matteos Schuld. Das ist einfach vorher, finde ich, nicht gut gelöst. Und da muss ich sagen, habe ich mich ein bisschen gewundert, denn wenn man jetzt noch mal guckt, Noah Katterbach war wieder nicht im Kader. Und es mag sein, dass Miro Muheim grundsätzlich, der ist ein guter Kicker. Wir haben nur gute Kicker im Team. Das ist mal so ganz, ganz grundsätzlich. Aber die Zweikämpfe waren jetzt hier, wenn ich das richtig sehe, Zweikämpfe am Boden 6-3. Also 6 insgesamt, 2 Kämpfe geführt, 3 gewonnen. Ist jetzt kein unbedingt mega guter Wert. So, 50%. Ich glaube, an der Stelle wird der Katterbach-Transfer uns noch gut tun, weil ein bisschen Druck auf Miro Muheim wächst. Auch Ini van der Bremt auf der anderen Seite kein gutes Spiel erwischt, finde ich. Ja, im Großen und Ganzen eigentlich alle kein gutes Spiel erwischt. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf einige eingehen, auch wenn ich jetzt 2-3 Namen genannt habe. Das soll überhaupt nicht jetzt irgendwie auf die Leute zugeschnitten sein. Ja, ich will jetzt hier niemanden speziell kritisieren. Das war jetzt nur wegen der Tore. Weiß ich nicht. Ich finde, Walter hat es schon ganz gut gesagt eigentlich. Wir gewinnen zwar viele Zweikämpfe, aber wir verlieren die wichtigsten. Und das ist natürlich schlecht. Das ist das ist leider so. Und das zeugt ein bisschen von mangelnder Konzentration, finde ich, und von mangelnder Konsequenz.
Ja, wo wir vielleicht auch so ein bisschen bei der Laufleistung wären, was wir jetzt nach dem Spiel auch nochmal in unserer Gruppe thematisiert haben, wo der HSV einfach in der Statistik letzter ist. Und sicherlich ist das dann also pauschal erstmal ein Wert, der irgendwie zu vernachlässigen ist, der aber dann in so einer Gesamtheit irgendwie ein Bild davon abzeichnet, wenn man so guckt, bei welchen Vereinen die Laufleistungen noch im Keller sind, dann sind es eben nicht die Paulis, die Düsseldorfs oder die Kiels dieser Liga, sondern der VfL Osnabrück, der FC Hansa Rostock und ich glaube Kaiserslautern ist auch ziemlich weit unten in dieser Statistik. Und dann kommen da einfach eben Dinge zusammen. Und das, glaube ich, zählt damit rein. Und ich kann dir genau sagen, warum Miru Muheim da einfach punktetechnisch oder notentechnisch da herausfällt. Der hat natürlich 2 von 3 Toren vorbereitet.
Ja, gute Überleitung. Exzellent, als hätten wir es abgesprochen.
Manchmal haben wir solche Momente.
Ja, Miru Muheim, starke Flanke in den 16er, so an den Elfmeterpunkt. Laci Benes, der den sehr artistisch mit dem linken Fuß dann noch annimmt und ihn dann unten rechts in die Ecke schiebt. Schönes Tor. Und grundsätzlich auch ein Tor, wie ich mir das von einem Aufsteiger wünsche. Oder von einem Aufstiegskandidaten wünsche. Und das haben wir letzte Woche immer wieder mal gesagt, dass uns am meisten eigentlich nervt, dass wir das Maximum nicht rausholen aus dem, was wir eigentlich können. Und dass genau das eben der Punkt ist, wenn du schießt 3 Tore in einem Heimspiel und es reicht nicht, um zu gewinnen. Und das darf halt einem Aufstiegskandidaten und jemandem, der das Ziel hat, nicht passieren. Selbst wenn du am Ende 5-4 gewinnen solltest, darfst nicht so viele Gegentore kassieren in einem Spiel, schon gar nicht zu Hause. Und wenn dann halt der Sturm, momentan muss man ja sagen, wir machen unsere Tore. Es gab auch schon mal Zeiten, da hatten wir eher nach vorne dann das Problem, gegen tiefstehende Mannschaften, vor allem in der Hinrunde, dann eine Lösung zu finden. Das hat sich definitiv gebessert, finde ich. Aber es bringt halt nichts, wenn du hinten halt dann so viele Tore kassierst. Auch da muss ich Tim Walter wieder recht geben, der in der Pressekonferenz gesagt hat, naja, aktuell, und das stimmt ja, wenn man sich jetzt die 4 Spiele in der Rückrunde jetzt anguckt, wir machen die Fehler ja nicht jede Woche, sondern nur alle 2 Wochen. Da kann ich ihm zu 50% recht geben, weil wir natürlich jedes zweite Spiel jetzt irgendwie verloren haben und jedes andere gewonnen, also ne, so immer abwechselnd. Aber auch gegen Schalke und auch gegen Hertha haben wir die Fehler gemacht und wurden nicht bestraft dafür. Da kommen wir aber dann gleich, nachdem wir das Spiel durchgesprochen haben, auch nochmal zu, weil ich finde, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn die Spiele hätten auch anders ausgehen können.
Definitiv, und guck mal, gerade bei Schalke, wie diese Mannschaft halt sonst auftritt, die eine Woche später 4-1 in Kaiserslautern verliert. Also das sind zwar namentlich sehr gute Teams, die aber in dieser Saison viel mehr mit sich selber zu tun haben als alles andere. Und alle 14 Tage gut zu spielen reicht halt nicht, wenn du aufsteigen möchtest.
Ja.
Unterm Strich am Ende der Saison.
Ja. Also, schönes Tor, gut rausgespielt vom HSV. Und dann gab es aber 8 Minuten später schon den nächsten Nackenklatscher von Luis Schaub, wir haben es eben schon mal angesprochen. Wir hatten im Stadion kurz gesprochen, ob Matteo da vielleicht rauskommen muss. Ich habe es dann nochmal gesehen und die Flanke, muss ich sagen, ist schon sehr, sehr eklig gewesen. Ich glaube, die ist einfach zu schwer einzuschätzen. Und dann hält er den auch erstmal überragend, muss man sagen. Hält er den ganz stark, gute Reaktion von ihm. Und ja, dann ist aber Luis Schaub dann halt leider da und staubt den ab, hat dann nicht gejubelt. Hat dann mal kurze Zeit für den HSV gespielt. Ja, und dann gehst du in die Halbzeit und hast definitiv von den Fans das erste Mal eine Anzählung auch nochmal bekommen in diesem Spiel. Es gab nämlich Pfiffe schon in der Halbzeit und ich bin zwar kein Fan davon, aber man muss schon sagen, man kann das sehr gut nachvollziehen. Finde ich.
Ja, gibt sicherlich auch wenig Möglichkeiten als Fan da irgendwie sein Unmut an die Mannschaft zu kommunizieren. Nichtsdestotrotz hat so Auspfeifen immer was von Liebesentzug für mich und weiß ich nicht. Also ich finde, gerade in solchen Zeiten muss man irgendwie zu seiner Mannschaft stehen. Und ich hatte das Gespräch auf der Tribüne auch und würde sagen, also wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich mir vorstelle, ich stehe da jetzt auf dem Platz, ich gehe in die Kabine und werde da ausgepfiffen, dann spiele ich dir in der zweiten Halbzeit kein Stück besser, sondern bin als Spieler nur noch mehr verunsichert. wenn ich in der zweiten Halbzeit auflaufe. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten, die da pfeifen, in der zweiten Halbzeit dann besser spielen würden. Aber ich glaube, in dem Moment braucht die Mannschaft eigentlich mehr Unterstützung.
Ja. Ja, glaube ich auch. Aber ja, gut. Ich bin deiner Meinung, aber wie gesagt, Reaktion ist, glaube ich, nachvollziehbar, ja, weil der Frust natürlich wächst. Wir kommen gleich noch zu Tim Walter, aber es gab halt eine große Analyse im Winter und es sollten Veränderungen im Trainingslager oder im Trainingslager wurde an Veränderungen gearbeitet und die sollten sich eigentlich jetzt niederschlagen und es wird auch von Prozessen geredet, wo ich Tim Walter sogar widersprechen muss. Ich glaube,
wir sehen eher rückläufige Sachen auch bei
der Frust Spielen. Der Frust ist ganz verständlich.
Einzelne Spieler.
Ja. Es war Halbzeit dann. Und in der Halbzeit ist was passiert, was ich so noch nie gesehen habe und was an Kreativität definitiv nicht überboten wurde an diesem Wochenende. Und zwar haben Teile, Personen aus der HSV-Fanszene Fahrradschlösser mit Zahlencodes an den Toren befestigt, um den Spielfluss zu unterbrechen. Ihr müsst euch das vorstellen, die sind vorne über den Zaun gehüpft, haben die Schlösser am Pfosten und Netz festgemacht, haben dann noch Geldscheine verstreut und sind dann wieder in den Block gehüpft. Das war schon irgendwie irre. Und
auch in einer Seelenruhe, also wie beim Sonntagnachmittagsspaziergang.
Ja. Ich habe dann gedacht, Mensch, bevor ich die Flex geholt hätte, ich hätte mal 1887 ausprobiert. Hat keiner. Und jetzt weiß ich nicht, was der Code war. Das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte gerne gesehen, wie jemand einfach mal 1887 probiert, aber es hat keiner. Schade.
Ja, ich also, habe auch nur einen sehr, sehr wütenden Ron-Robert Zieler im Strafraum gesehen, der das gar nicht lustig fand, da dann die Geldscheine aufsammeln zu müssen. Kurz vor Wiederanpfiff. Und aber sehr kuriose Aktion. Und ich habe auf jeden Fall von einigen dann im Netz auch gelesen, also den Mann mit der Flex, den würde ich fest verpflichten.
Der Mann mit der Flex ist fest verpflichtet. Das ist nämlich der. Jetzt muss ich überlegen. Also Rainer ist beim HSV, glaube ich, Platzwart, wenn ich richtig bin.
Das kann sehr gut sein. Er hatte auf jeden Fall keine Schutzbrille auf. Das war jetzt nicht so vorbildlich beim Flexen, aber.
Aber ich kenne ihn, der kann mit dem Ding umgehen, so ist nicht.
Hat er einwandfrei gemacht.
Ja. Einwandfrei. Also, das auf jeden Fall. Also an der Stelle liebe Grüße und well done, auf jeden Fall. Es flogen dann nachher noch Flummis und es wurden Banner im Blog von Hannover 96 gezeigt, wo die beiden CEOs der Investmentgesellschaften drauf waren. Also, das sind die Gesellschaften, die jetzt eben in die DFL einsteigen wollen, CVC.
Ja, aber vorher hat schon Kadunic noch ein Tor geschossen.
War das davor?
Ja. Also es kam dann.
Will ich das auch für dich unterschlagen? Hadži Kadunic wurde in der Halbzeit eingewechselt für Stefan Ambrosius. Und wir haben schon gedacht, oh Gott, was geht denn nun ab? Also, weil Hadži Kadunic hat die letzte Woche ja nun gar keine Rolle gespielt.
Berichte haben sich auch gehäuft, dass er eben vom Trainerteam nicht mehr das Vertrauen genießt. Und die Priorität im Winter war ja eigentlich auch ein Innenverteidiger, den man dann aus was für Gründen auch immer nicht bekommen hat. Und
ist halt ein bisschen dumm gelaufen, ne? Du hast dir halt ein Spiel ausgesucht, das Spiel ist schon hier zum Medizincheck und dann legt jemand anders da Geld auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob es so üblich ist, mit einem Vorvertrag zu arbeiten vorher schon.
Ja, aber da musst du eine Alternative haben.
Ja. Also. Ja, aber es ist halt auch schwer im Winter. Also das würde ich jetzt ein bisschen außen vor lassen. Ich denke schon, dass man da eigentlich professionell aufgestellt ist und dass es seine Gründe hat, dass es dann nicht geklappt hat. Aber ist auch egal.
Ja, aber ganz, ganz, ganz kurz jetzt zur Transferphase einmal. Ja, wenn du vor der Winterpause, vor der Transferphase sagst, unser Topziel ist ein Innenverteidiger und dann holst du einen Außenbahnspieler und einen Außenverteidiger und die stehen dann auch beide nicht im Kader, aus was für Gründen auch immer, dann ist das erstmal ein schlechtes Gesamtzeugnis.
Ist auf jeden Fall eigentlich so, dass es besser hätte laufen müssen. Das ist richtig. Also, was aber ganz gut gelaufen ist, ist der Freistoß von Miro Muheim in der 47. Minute, der dann durch den Kopfball von Dennis Hadži Kadunic zum 2:3 Anstoßtreffer geführt hat. Und dann kam die Unterbrechung wegen der Banner im Block von Hannover 96.
Ganz kurzer Einwand dazu, es war kein Freistoß, es war eine kurz ausgeführte Ecke, die Miro Muheim dann auf Hacı Kadunic flankte.
Oh, das kann auch sein. Das kann auch sein. Ja, genau. Ich habe mir das Spiel aufgenommen, wollte es mir nochmal angucken extra, aber durch die Länge der Unterbrechung und der Tatsache, dass die Receiver ja dann nur in einer bestimmten Zeitspanne aufnehmen, ist das leider nichts geworden. Das hat irgendwie dann schon gefehlt, das war nicht mehr mit drauf.
Ja, schade aber auch.
Auf jeden Fall, dann hat Hacı Kadunic das 3-2 geköpft und das Spiel wurde unterbrochen.
Erstes Tor im HSV-Trikot von Hacı Kadunic und genau, dann eben die Unterbrechung mit den Bannern.
CVC und Blackstone, Marionetten des Sportwashings Saudi-Arabiens, konsequentes Handeln bei personifizierten Gewaltandrohungen, Spielunterbrechung jetzt, stand auf den Bannern der 96-Szene. Dazu eben ein Bild von Martin Kind, ganz unten, ganz groß, mit dem Fadenkreuz drauf und den beiden CEOs von CVC und Blackstone. Also drei Plakate, wo Menschenköpfe drauf sind mit Fadenkreuzen. Relativ geschmacklos, muss man sagen. Aber wenn man das jetzt in Kombination nimmt mit den Bannern, ist der Zusammenhang eigentlich klar, weil damit klargestellt wird, wann eine Spielunterbrechung stattfinden soll. Und das war natürlich eine Provokation, die man nicht gut finden muss. Und natürlich schon gar nicht, wenn da Menschen abgebildet sind mit Fadenkreuzen. Insgesamt finde ich aber, und da müsst ihr mir jetzt bitte genau zuhören, dass ich finde, wenn man sich gestern den Doppelpass anguckt, dann werden nur die Plakate einzeln von, also mit den drei Personen, sehr instrumentalisiert, um gerade gegen die Fanszenen zu schießen. Man muss die Banner mit dem Text dazu nehmen, denn es ging ja um genau das konsequente Handeln bei personifizierten Gewaltandrohungen, was auf den Bannern stand. Und dass dadurch dann ein Spiel abgebrochen werden soll. Und das ist natürlich eine klare Provokation. Deswegen sind auch die Banner mit den Gesichtern da. Wie gesagt, das muss man als Stilmittel und so überhaupt nicht gutheißen. Ja, also eine Morddrohung war das aber dennoch nicht. Und ja, am Ende war das Spiel, ich weiß gar nicht, wie lange war das dann unterbrochen?
20 Minuten, eine halbe Stunde, irgendwie so um den Dreh. Es hat auf jeden Fall länger gedauert. Das hat ja dann den Drei-Stufen-Plan ausgelöst, dass erstmal zu einer Spielunterbrechung kam. Stadion-Durchsage.
Ja, wir haben es ja im Stadion auch gemacht. Sag noch mal einmal kurz genau, wie der Stufenplan aussieht, bitte. Stufe 1, 2 und 3.
Genau, okay. Also der Plan sieht Folgendes vor. Also Stufe 1 ist dann eine Spielunterbrechung und eine Stadion-Durchsage. Ja, also
hat es beide, also hat es gegeben, ja.
Genau, insofern, dass dann halt die Banner eben abgenommen werden sollen, etc. pp. Dann gehen die Mannschaften in die Kabine und es kommt nochmal zu einer Stadiondurchsage.
Mit der Ansage, dass ein Spielabbruch Abbruch droht dann in dem Fall, ja, genau.
Genau, und Stufe 3 ist dann eben der Spielabbruch.
Genau, also wenn die Mannschaften dann wieder rauskämen und dann trotzdem weiter was passiert, dann eben den Spielabbruch. Und da muss man sagen, es sind dann nachher relativ spät zum Ende des Spiels, nach dem Treffer für Hannover 96 zum 4-3, wir kommen dann noch zu Robert Latzel, sind dann nochmal Tennisbälle von der Nordtribüne geflogen. Und da gab es eine ganz klare Ansage der Szene, das jetzt zu unterlassen. Also da muss man dann auch sehen, dass man am Ende dann das Spiel dann schon auch noch zu Ende spielen wollte. Ja.
Ja, vor allem, also es waren dann auch einzelne Bälle, die auch nicht direkt aus 25a geflogen sind. Das sah mir nach dem unteren Bereich von 26a aus. Das wirkte auch recht unkoordiniert. Also von daher glaube ich auch, ja, das waren in dem Sinne Einzelmotivierte. Und wie du schon gesagt hast, also bei den Bannern, das ist maximal geschmacklos. Ich hadere auch persönlich mit diesem Drei-Stufen-Plan, weil ich irgendwo denke, das ist nicht Aufgabe des Schiedsrichters oder der Fußballliga oder von wem auch immer im Stadion dagegen vorzugehen. Schlussendlich muss das zur Kenntnis genommen werden und dann gibt es da eben Staatsapparate, die da gegebenenfalls einschreiten müssen, weil ja, also dass nicht das mindestens anstandshalber nicht gehört, ich glaube, das ist uns allen bewusst, da trotzdem irgendwie von der Fanschande und einer klaren Morddrohung zu reden, wie es die Bild getan hat in einem Kommentar, weiß ich nicht.
Ja, das ist ja das, was ich sage, ne? Oder was wir jetzt hier sagen, man muss es trotzdem als gesamtes Bild sehen Und natürlich ist es, und das wissen wir alle, die Fanszenen provozieren, ja, also provozieren mit diesem, ja, mit dieser starken Meinungsäußerung im Sinne von, ja, sich sichtbar zu machen. Und deshalb, man muss das schon im Ganzen sehen. Und ja, alles andere hat Max gerade schon gesagt. Ja, dann gab es in der 78. Minute einen Foul von Hadži Karadžić. Ich habe das gar nicht mehr so präsent, aber bin dann davon ausgegangen, dass Gelb in Ordnung ist. Wobei ich sagen muss, ganz, ganz generell, es ist, nehmt das jetzt nicht wieder hier irgendwie und verdreht mir die Wörter im Mund, aber eine gute Schiedsrichterleistung war es auch nicht. So, ich finde schon, dass Hannover mindestens auch ein, zwei gelbe Karten schon vor der 80. Minute hätte kriegen müssen. Haben sie nicht, auch bei dem Foul gegen Emanuel Ferrei nicht. Also ihr habt vielleicht unsere Story oder die von Emanuel Ferrei gesehen, der musste auch genäht werden auf dem Fuß. Ist wohl nicht so schlimm, aber ist eine Blessur, es war eine offene Wunde, es wird jetzt erstmal ein paar Tage verheilen müssen. Ich glaube zwar nicht, dass er ausfällt in Rostock, aber ist trotzdem unangenehm und muss auch nicht sein.
Ja, wobei das natürlich auch mit dem dünnen Schuhwerk, das es heutzutage gibt, du hast ja nicht mehr diese Betonklotzer, sondern du hast ja wirklich Schuhe, die...
Ja, gut, aber getroffen wurde er ja trotzdem.
Also, ja, aber trotzdem, nur weil er da jetzt eine Stelle hat, heißt das ja nicht automatisch, dass das ein Foul ist, was eine Karte nach sich ziehen hätte können. Ich habe es in den Highlights, die jetzt irgendwie bei der Bild bzw. bei The Zone zu sehen waren, nicht gesehen, dieses Foul. Kann deswegen dazu auch nichts sagen. Ja, der Schiedsrichter hätte sicherlich an der einen oder anderen Stelle härter fahren können. Ich habe die Diskussion aber zu häufig, glaube ich, sagt man jetzt am Wochenende auch mit meinem Dad geführt und muss sagen, also wegen der Schiedsrichterleistung haben wir am Ende genauso wenig verloren wie wegen der Leistung von Matteo Raab.
Ja, das also, sagt auch keiner, ja. Also das habe ich auch nicht gesagt. Deswegen sage ich ja extra, verdreht mir nicht die Worte im Mund, weil.
Nee, ich sag nur. Also,
das war schon keine gute Schiedsrichterleistung, muss ich sagen. Also es gab dann das 3-3 von Robert Glatzel, um das mal kurz abzuschließen. 3-3 von Robert Glatzel, Vorlage von Laci Benes, hat also wieder zwei Scorer-Punkte gesammelt, genauso wie Miro Muheim in diesem Spiel. Und dann hat der Schiedsrichter aber leider eine richtige Entscheidung getroffen, und zwar hat er die gelbe Karte für Laci Benes zurückgenommen und eine rote Karte gegeben. Das soll meiner Meinung nach, also es ist wohl okay gewesen. Ich habe es noch nicht gesehen, wieder tatsächlich, muss ich sagen. Aber
er grätscht von hinten mit gestrecktem Bein in die Beine vom Hannoveraner Leopold, sehe ich gerade, habe nochmal geguckt. Trifft ihn, hat keine Chance aus der Position an den Ball zu kommen, trifft ihn am Sprunggelenk von hinten. Schiedsrichter gibt erst gelb, wird dann vom VAR in meinen Augen auch völlig korrekt nochmal dazu hat er sich das nochmal angeguckt? Ich glaube, hat er? Okay.
Ja. Also ganz kurz, tatsächlich nur, ich glaube, die haben ihm das schon gesagt und er wollte sich dann nochmal einen eigenen Eindruck davon machen, hat sich angeguckt und dann war aber anscheinend relativ offensichtlich. Also normalerweise, wenn die so schnell so eine Entscheidung treffen, dann liegen sie meistens auch richtig. Dann die Wechsel, und so sparen wir uns jetzt, gab dann das 4-3 durch Sebastian Ernst. Man muss auch sagen, Hannover hat seine Tore auch wirklich für sich sehr gut rausgespielt, muss man sagen, hatten eine schwere Woche mit dem Abgang von Derek Köhn. Dann noch den gesperrten Halstenberg, der nicht dabei war. Und ja, dafür haben sie es wirklich gut gemacht. Am Ende ist die Frage, warum Sebastian Ernst dann hinten so mega alleine steht, dass man sich fast Sorgen machen muss, dass er sich zu alleine fühlt. Und der schiebt dann ein. Auch da kann Matteo wieder nichts machen. Ich habe das, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, wer da vielleicht irgendwo irgendwas falsch gemacht hat. Es ist am Ende des Tages jetzt auch völlig egal. Es gab dann in der 90. plus 15, es gab ja insgesamt 16 Minuten Nachspielzeit, noch die gelb-rote Karte für Dennis Hadži Karadžić und vorher die Verletzung von Muroja. Auch da sah es wohl laut Leitl nach dem Spiel nicht wirklich gut aus bei ihm. Er wusste nicht, was er hat, aber ja. Und dann war das Spiel vorbei. 4-3 am Ende für Hannover 96. Zweites Heimspiel und 8 Gegentore.
So viel wie nach allen Heimspielen in der Hinrunde zusammen.
So, das steht jetzt auf dem Tableau. Und ich würde sagen, damit kommen wir zu der Frage, die euch alle am brennendsten interessiert. Wie geht es jetzt weiter? Ich finde, also in mir hat sich noch mal was getan nach diesem Spiel, oder also nach Abpfiff schon während des ganzen Spiels, aber vor allem auch noch mal nach Abpfiff und auch noch mal eine Nacht darüber geschlafen. Hat sich noch mehr getan. Und ihr wisst das, dass ich eigentlich Tim Walter, ich habe das alles sehr nüchtern gesehen, habe gesagt, ich nehme auch die Mannschaft in die Pflicht und die Fehler, das liegt nicht am Trainer, das liegt auch nicht am System, das sehe ich auch weiter so. Das Problem, vor dem wir jetzt stehen, es gab diese Winteranalyse, wo die Fehler angesprochen wurden. Es wurde im Winter-Trainingslager an den Problemen gearbeitet und trotzdem hat sich nichts verbessert. Wir haben jetzt 4 Spiele gespielt. Wir haben in Gelsenkirchen beim Spiel gegen Schalke 04 kein gutes Spiel gemacht, haben 2-0, oder nein, wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber es hätte auch anders ausgehen können. Wir haben 2-0 gewonnen. Ich glaube, 3-mal allein hat das Aluminium uns gerettet. Dann haben wir gegen Karlsruhe zu Hause uns 4 Dinger gefangen und total dämlich verloren. Haben in Berlin dann zwar 2-1 gewonnen, haben auch da ein Spiel gemacht, das eigentlich in Ordnung war, aber auch da hat man gemerkt, als Rehse drin war, das Spiel hat einen ganz anderen Drive gehabt auf einmal. Hertha ist viel besser ins Spiel gekommen und mit ein bisschen Glück gehen die 2-1 in Führung und dann gewinnen die das Spiel. Und jetzt gegen 96 hat man sich wieder die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ich finde es einfach insgesamt nach 4 Spielen, also 4 Spiele nach dieser großen Analyse, ist es nicht stabil, es ist nicht dominant. Und ich glaube, dass selbst ein 1-0 in Rostock ohne richtige Dominanz für Tim Walter nicht reicht. Danach kommt Elversberg zu Hause, ein Gegner, wo man sich wieder schwer tun wird wahrscheinlich. Und deshalb ist meine ganz klare Meinung, dass der Wechselzeitpunkt jetzt gekommen ist.
Ja, gut, also wir haben ja die Diskussion schon seit, ich glaube, Mitte Dezember, wo ich dir auch nochmal gesagt habe, so, also kommt drauf an, wie man gut definiert, und dass du mit solchen Leistungen wie in der Hinrunde nicht aufsteigst. Da meintest du noch zu mir so von wegen, ja, hier Analyse, gucken, warten. Bei der Analyse ist man dann ja zu der Entscheidung gekommen, man muss nur besser stehen, dann hat man diese Probleme nicht. Was ich auch ein bisschen als für zu kurz gedacht empfand, ja.
Ich finde die Analyse und so, ich stehe weiter hinter dem, was ich da gesagt habe, das nur mal ganz kurz daneben bei, bevor ich das nämlich vergesse. Und da ist ein Punkt, wo wir wahrscheinlich beide dann gleich auch nochmal Tim Walter nochmal ein Stückchen anzählen, weil besser stehen, das ist nämlich genau der Punkt. Das ist halt was, das sagt man dem Spieler immer, wenn Max jetzt 3 Meter weit weg von seinem Gegenspieler steht und ich ihm sage, du stehst gefälligst nur 1 Meter weit weg maximal und er steht wieder 3 Meter weit weg, dann sage ich es ihm nochmal und spätestens beim 3. Mal muss er einen an den Kopf kriegen dafür. Und das ist für mich halt nicht das, was Tim Walter gesagt hat. Tim Walter hat in der Pressekonferenz auf dem Spiel ja gesagt, das ist ein Prozess und die Fehler lassen sich nicht sofort abstellen. Das sehe ich komplett anders, weil wenn der ballferne Außenverteidiger, in dem Fall Miro Muam und Indi van der Bremt, 2-mal so weit wegstehen vom Gegenspieler, dass sie dann nicht mehr hinterherkommen können, auch vom Tempo nicht, dann stehen sie falsch. So, ganz einfach. Und wenn sie dann nicht dichter dran stehen, dann sind die beiden entweder schlecht in dem Fall oder der Trainer hat denen das falsche Kommando gegeben und das hat nichts mit einem Prozess zu tun. Das ist eine ganz klare Anweisung, geh dich daran. Das muss man sich nur merken, in Anführungsstrichen. So schwer kann das nicht sein.
Ja, dann kommen wir auch wieder zu systemgemachten Fehlern. Also, weil klar, individuelle Fehler, aber das hast du hüben wie drüben. Und Tim Walter spielt nun mal einen hochrisikoreichen Fußball. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Wäre man vielleicht in der Situation ein bisschen cleverer, genauso wie wäre man in Kiel cleverer oder so, hättest du an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal einen 3-3 oder einen 2-2 mitgenommen, statt in der letzten Viertelstunde noch auf Sieg zu gehen. Und dann stellst du dir halt irgendwie so ein eigenes Bein. Wir haben bis auf den Wechsel von Ambrosius wieder eine sehr, sehr späte Wechsel, nämlich alle nach der 90.
Na gut, da gab es noch 16 Minuten Nachspielzeit.
Ja, aber trotzdem, ja. Du hättest ja auch mal vorher wechseln können, so außer den Wechsel. Das zieht sich durch Spiele wie Karlsruhe, wo das halbe Stadion erkennt, dass Reis nicht mehr kann und Tim Walter trotzdem wartet, bis es 4-3 steht.
Weißt du, was ich so krass finde?
Na?
Gegen Hannover, also ja, ich gebe Tim Walter recht, die Mannschaft hat Comeback-Qualitäten. Das kann man der Mannschaft nicht absprechen. Aber eigentlich wäre es ja geil, wenn man die nicht bräuchte. So, und du guckst dir jetzt Hannover an, bist zurückgekommen, hast am Ende auf den Sack gekriegt. Karlsruhe, genau das gleiche Spiel, ja, es steht 2-2, es steht 3-2, dann steht es 3-3 und am Ende verkackst du es wieder. Es ist genau die gleiche Scheiße wie gegen Hannover 96. Genau das gleiche.
Ja,
und das gleiche Ergebnis. Dann spielst du vor der Pause, spielst du in Berlin im DFB-Pokal mit einer eigentlichen, also ich will jetzt nicht sagen B11, aber nicht hundertprozentig mit deinem Stammpersonal. Du liegst hinten, du machst das 1-1. Du machst das 2-1. Du kassierst das 2-2. Du gehst 3-2 in Führung. Du kassierst das 3-3. Und zwar kassierst du das 2-2 und das 3-3 beide Male in der letzten Sekunde. Nämlich in der 90. und in der 120. Am Ende scheidest du aus und der DFB-Pokal wäre dieses Jahr, wäre das Finale so einfach zu erreichen gewesen wie seit Jahren nicht mehr.
Alle im Stadion haben gesehen, dass Mikkel Brossi mit einem Fabian Reese überfordert ist an dem Tag. Er kriegt keinen zweiten Mann an die Seite gestellt. Wir haben ein Spiel gegen den FC St. Pauli im Stadtderby.
Da hat es Gott sei Dank mal gereicht.
Ja, aber wir hätten auch gut und gerne in der ersten Halbzeit abgeschossen werden können. Wir haben ein Spiel gegen Holstein Kiel. Wo der HSV, ich glaube, in der 80. Minute auf 2-2 stellen kann und am Ende das Spiel 4-2 verliert. Wir haben ein Spiel gegen Kaiserslautern, wo...
Warte mal. Erstmal hast du noch Bielefeld im DFB-Pokal, wo du dir auch, wo du eigentlich überlegen bist, aber es nicht hinbekommst, den Scheißsack zuzumachen. Du kassierst dann relativ früh das 1-0, machst dann irgendwann in der zweiten Hälfte, kurz vor Ende, den Ausgleich und hast am Ende Glück, dass du im Elfmeterschießen weiterkommst. In Lautern genau das gleiche Problem, was du gerade schon sagtest. Gegen wen Wiesbaden? In Wiesbaden läufst du da irgendwie in der 81. Minute kassierst du das Ding und hast dann Glück, dass Muheim nachher noch da einen raushaut. Also, es sind einfach zu viele Spiele dabei gewesen schon, die Abziehbilder sind. Und ich meine, das Spiel gegen Wiesbaden, ich gucke mal, das war am 7.10. Das ist jetzt 4 Monate her. Und wer 4 Monate braucht, um ein paar simple Ansagen in die Spieler reinzukriegen, der kann einfach nicht mehr tragbar sein. Also ich will hier Tim Walter nicht bashen. Ich will Tim Walter nicht schlecht reden. Ich finde ihn fachlich gut, ich finde ihn menschlich gut. Er opfert sich auch für den HSV. Seine Art an der Seitenlinie, da mag man sich drüber streiten, ja, auch in den
Interviews. Seine Art in Interviews, Pressekonferenzen.
Aber im Großen und Ganzen ist das ein Mann mit fußballerischem Sachverstand. Das ist ja ein Wort, das ich die letzten Male jetzt in dem Podcast immer wieder mal benutzt habe und ich bleibe auch dabei. Aber selbst wenn er Xabi Alonso wäre, das ist nicht mehr tragbar. Und diese 4 Spiele haben gereicht und haben gezeigt, dass es nicht mehr geht.
Ja,
und da reicht mir auch Rostock nicht, da reicht mir auch ein 1-0 in Rostock nicht, da reicht mir auch ein 2-0 in Rostock nicht. Da musst du 3-4-0 in Rostock gewinnen, weil du bist Zweiter, / Dritter und musst den 17. dann abschießen. Und das wird nicht passieren, da bin ich mir sicher. Wir werden vielleicht gewinnen, das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass wir mega dominant wie ein Aufstiegskandidat dieses Spiel gewinnen. Und das ist das Einzige, was noch passieren kann. Da müsstest du aber gegen Elversberg auch überzeugen. Und im Spiel nach Elversberg genauso. Und das ist was, das glaube ich nicht, dass das noch passiert.
Ja, also du hast es ja auch mitbekommen. Ich habe vor der Winterpause und auch in der Winterpause mit sehr vielen Leuten, die pro Walter waren, ja unter anderem auch mit dir, immer sehr lange auch diskutiert. Und mein Hauptargument, warum ich im Winter den Trainer gewechselt hätte, ist, viele haben dann ja gesagt, ja, viele Verletzte und die Rückrunde wird jetzt gut. Und dann habe ich häufig angeführt so, ja, aber okay, wir kennen ja alle unseren Tim Walter und wenn denn jetzt die Rückrunde gut wird auf einmal, warum dann nicht vorher? Also es gab ja genügend Situationen, wo du hättest was anpassen können, wo du hättest sagen können, okay, wir haben halt aktuell aus den und den Gründen nur die und die Spieler zur Verfügung, wir müssen etwas am Spielsystem ändern, wir fangen uns seit Monaten viel zu viele Gegentore. Wir müssen hier und da Anpassungen vornehmen, dass es alles nicht passiert. Die Fehler, die wir jetzt sehen, die haben wir in der ersten Saison unter Tim Walter gesehen, die haben wir in der letzten Saison unter Tim Walter gesehen, die sehen wir in dieser Saison in einer Vehemenz. die wir vorher so noch nicht hatten. Und ich kann auch nachvollziehen, wenn man sagt, okay, wir müssen Tim Walter jetzt nicht am 10. Spieltag dieser Saison entlassen. Das Problem aber, du hast ja auch häufig damit argumentiert, dass wir Tabellenzweiter, Tabellendritter sind, 3 Punkte hinter Pauli, 2 Punkte hinter Kiel, dann zwischenzeitlich mal wieder 1 Punkt oder so. Das ist das viel größere Problem, weil wir immer einen Schritt vor und einen Schritt zurückgehen in dieser Saison, weil wir alle 2 Wochen wieder gut spielen und alle 2 Wochen wieder kacke sind. Wie gesagt, das ist halt nicht das, was uns irgendwie hilft. Und deswegen sind wir ja auch in der Winterpause diese Wette eingegangen, dass ich halt, sollten wir mit Tim Walter halt wirklich aufsteigen, in einem Borat-Kostüm über den Rathausmarkt in Hamburg laufe, weil das funktioniert nicht. Mit alle 14 Tage gut spielen kommst du in der zweiten Liga leider nicht weiter. Damit wirst du auch kein Meister in der ersten Liga. Das mag dann irgendwie für Platz 4 bis Platz 6 reichen, aber das ist halt leider nicht der Anspruch, den der HSV in der zweiten Liga haben sollte oder sich erlauben darf. Ja.
Ja. Also ich, wie gesagt, ich glaube generell, dass Tim Walter ein guter Trainer ist. Ich halte ihn auch für einen guten Menschen und ich halte ihn auch, also ich finde ihn auch cool. Er opfert sich auch für den HSV und für seine Jungs. Er steht erstmal davor. Er geht auch, finde ich, mit der Presse genauso um, wie ich es auch machen würde. So, deswegen.
Was nicht unbedingt ein guter Umgang ist. Dich würde ich auch nicht als Pressesprecher einstellen, aber.
Ich finde ihn völlig in Ordnung und ich will hier auch nicht jetzt irgendwie seine ganzen Fehler aufzählen oder sagen, er ist an dem und an dem schuld. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass auch die Mannschaft mehr in die Pflicht genommen werden muss. Aber wie gesagt, ich finde aktuell, es führt kein Weg mehr daran vorbei. Jetzt einen neuen Trainer zu installieren und Tim Walter Danke zu sagen für das, was er getan hat, was er mit uns durchgemacht hat und jetzt jemand anderem die Chance zu geben, das Ruder festzuhalten in die richtige Richtung.
Den letzten Punkt finde ich ganz wichtig. Also erstmal, Tim Walter ist halt, wie er ist, so, und das wird er vermutlich auch in 30 Jahren immer noch sein. Und
was auch okay ist.
Ja, das, ich finde es an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so okay, aber das sei jetzt mal dahingestellt.
Du bist ja kein Unmensch.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Und er frisst, glaube ich, auch keine Kinder. Also von daher.
Du weißt ja, Max findet Tim Walter an manchen Stellen einfach ein bisschen unsympathisch. Ja? Das ist auch völlig okay. Ja. Du musst ja nicht unsympathisch finden.
Und so, das dazu, nichtsdestotrotz kaufe ich ihm das wirklich ab, dass er in seiner Zeit beim HSV auch HSV-Fan geworden ist. Und ich nehme ihm das auch ab, dass er immer diese Verbindung zum HSV, also dass wir da wirklich auch einen Fan an der Seitenlinie dazu gewonnen haben. Egal, was mit dem passiert. Ich habe selten einen Trainer beim HSV erlebt, in den 20 Jahren, in denen ich jetzt schon zum HSV gehe, oder über 20 Jahre, der sich so mit diesem Verein identifiziert, wie er das tut. Und der den HSV ja auch über eine lange Zeit sehr gut geführt hat, viel von der Mannschaft abgewendet hat. Und deswegen, ich habe viele Nachrichten bekommen nach Freitagabend, nach dem Spiel, und habe auch in jeder einzelnen gesagt, so, also klar, ich bin jetzt nicht der größte Walter-Fanboy, ich hätte mich schon auch früher vom Trainer getrennt, nichtsdestotrotz bin ich, also sehe ich nicht ein, dass wir den Trainer jetzt irgendwie mit Mistgabeln und Fackeln vom Hof jagen müssen, sondern wie gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Ich glaube, der Trainer ändert sich nicht, deshalb muss sich der Trainer ändern. Das habe ich schon im Winter gesagt, wenn du aufsteigen willst. Und jetzt hat man leider diese Situation verpasst. Jonas Bold muss sich, wenn er sich jetzt vom Trainer trennt, auch dann damit praktisch dazu bekennen, dass man im Winter eben Fehler gemacht hat, Versäumnisse hatte. Und
ja, wird das jetzt nicht, also selbst ich bin zwar jetzt für den Trainerwechsel, ich würde aber nicht sagen, dass nach dem Winter weitermachen mit ihm ein Fehler war. Also, weißt du,
also, ja, aber ich, also für mich
zum Beispiel ja nicht. Also es ist am Ende, es ist einfach so, da muss jetzt was passieren. Und natürlich muss der Trainer getauscht werden, weil ich meine, wir haben es ja nicht mal geschafft, den Innenverteidiger, den wir uns vorgenommen haben, irgendwie zu bekommen. Unabhängig von irgendwelchen Namen. Also die ganze Mannschaft jetzt rausschmeißen und eine neue Mannschaft kaufen, hätte im Winter auch nicht funktioniert. Jetzt sowieso nicht mehr, weil das Transferfenster ist zu. Aber im Großen und Ganzen, ich glaube, eigentlich haben wir alles gesagt zu Tim Walter. Wir haben vorhin schon kurz besprochen, dass wir versuchen wollen, eigentlich das kurz zu halten. So, und dann wird es halt doch immer länger, weil natürlich das ein sehr brennendes Thema ist. Nicht nur bei euch, sondern auch bei uns. und die 90 Minuten, die wir uns im Stadion sehen und Fußball gucken wollen, dann da nicht ausreichen, weil wir da halt auch gar nicht dazu kommen, da so viel drüber zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen kann man es, glaube ich, runterbrechen auf Danke für alles an Tim Walter. Und jetzt geht jeder seines Weges und wir suchen uns einen neuen Übungsleiter für den Rest der Saison.
Ja, so. Ja, und es deutet sich ja dann so ein bisschen an, dass es Steffen Baumgart wird, der ja schon kurz nach seiner Entlassung beim FC Köln gesagt hat, dass er sich auf jeden Fall den Trainerposten beim HSV auch in der zweiten Liga vorstellen könnte.
In Kombination damit hat Steffen Baumgart sogar gesagt, er ist ja HSV-Fan, bekennender HSV-Fan, und hat gesagt, dass das Gehalt für ihn beim HSV eine sehr untergeordnete Rolle nur spielen würde. Wir gucken mal. Aktuell ist er in Dubai und an der Stelle jetzt liebe Grüße an unseren Mike Loyal, denn ich habe mich natürlich top informiert und geguckt, was passieren würde. Denn würde der HSV heute oder morgen noch morgen früh die Entlassung von Tim Walter bekannt geben, wenn es so sein sollte und es sollte Steffen Baumgart werden, dann sehen wir ihn morgen Nachmittag wahrscheinlich schon an der Linie oder spätestens Dienstag. Denn er ist in Dubai. Heute gibt's keinen Flug mehr nach Hamburg. Der erste Flug nach Hamburg von Dubai aus ist ein Direktflug, der morgen früh fliegt um 8.55 Uhr und dann wäre er 12.55 Uhr deutscher Zeit in Hamburg. Der zweite Flug, der morgen fliegt, ist 15 Uhr Start und 19.05 Uhr in Hamburg. Also wir werden mal gucken, wie das jetzt weitergeht, ob es überhaupt Steffen Baumgart wird oder irgendwer anders, ob Tim Walter überhaupt entlassen wird oder ob er gegen Hansa Rostock noch an der Seitenlinie steht und seine Flasche zerquetscht. Ihr werdet es auf jeden Fall als erstes bei uns erfahren. Also schaltet die Benachrichtigungen an auf Instagram und dann seid ihr da auf jeden Fall top informiert. Und wo wir jetzt gerade schon bei Instagram sind, lasst uns mal auf eure Fragen gucken. Denn wir haben einen Fragesticker gepostet, von dem wir jetzt, das weiß ich, schon die ein oder andere Frage definitiv beantwortet haben. Und ich gucke jetzt mal eben, was hier vielleicht nicht mit Tim Walter zu tun hat.
Ja, trotzdem ganz kurz zum Abschluss von Tim Walter, deine Prediction. Ist er in Rostock noch an der Seitenlinie, ja oder nein?
Ich befürchte ja, aber ich hoffe nicht.
Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, dass man vielleicht auch Steffen Baumgart das nicht antun möchte, dass der jetzt irgendwie so einen harten Cut hat. Das ist ja dann, wenn er jetzt irgendwie Montag einsteigt, auch vielleicht nicht das easyste Spiel ist am Samstag. Klar könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht steigt er dann am Dienstag also mit dem Training ein. Das scheint ja aber der HSV nicht zu möchten. Also der möchte ja den Übungsleiter dann gleich am Montag durch die Woche ziehen und dann halte ich es einfach für, ja, wenn er in Dubai ist, dann
ist halt nicht gerade nebenan, ne?
Ja.
Er ist im Urlaub mit seiner Frau. Also ich weiß auch nicht. Also, tatsächlich ist das hier ein Teil der Frage. Und zwar, warte mal, ich gucke mal eben, wo das war. Ich habe sie vorhin aber schon gelesen. Warte. Wo ist das? Hier unten. Walter ist doch nur noch Trainer, weil Baumgart noch nicht zugesagt hat, oder? So, kann natürlich sein, wenn er jetzt sagt, ey Freunde, ich brauche jetzt noch eine Woche Urlaub mindestens, dass man beim HSV sagt, okay, dann sitzt der Walter gegen Rostock halt noch auf der Bank. Also, ist jetzt so in den Raum gestellt, keine Ahnung, wissen wir nicht. Wir wissen natürlich auch gar nicht, gehört er wirklich zum Kreis der Kandidaten, nur weil er es mal gesagt hat und so. Oder hat Jonas Boll vielleicht eine ganz andere Idee? Das sind alles Sachen, die wissen wir nicht.
Er war ja auch schon Kandidat, bevor Tim Walter gekommen ist. Hat sich dann damals für den FC Köln entschieden, weil ich glaube, der HSV einfach nicht schnell genug war. Aber es war auch mein Gefühl am gestrigen Samstag, als ich so gefragt worden bin, dass das ein bisschen, also dass es am wenigsten von Tim Walter jetzt abhängt, wie lange er noch Trainer ist, sondern wenn Steffen Baumgart sagt, okay, Montag früh bin ich in der Geschäftsstelle um 8 Uhr, dann nimmt man ihn, und wenn er sagt so, boah, ich bin jetzt hier gerade irgendwie in einem entlegensten Winkel der Welt, ja.
Ding ist ja, ich weiß gar nicht, wann das Training sonst montags ist, aber morgen ist das Training um 15 Uhr.
Ja.
Ich bin der Meinung, das ist jetzt eine steile These. Wir haben die letzten Wochen immer zwei Einheiten am Tag gehabt.
Das ist korrekt.
Und zwar eine Morgens-Vormittagseinheit und eine Nachmittagseinheit.
Zwischen 9 und 11 meistens und dann die zweite 5 Uhr. Nur
eine Nachmittagseinheit angesetzt. Keine Vormittagseinheit. Was natürlich bedeuten könnte, dass man sich bespricht heute und dass die Spieler morgen dann ausschlafen können. Dann werden die wahrscheinlich relativ früh dann trotzdem ins Stadion fahren, werden dann eventuell über eine Entlassung informiert. Also ich denke schon, dass man sich zumindest zeitmanagementmäßig beim HSV darauf vorbereitet hat, dass es eventuell so weit kommen könnte, dass Tim Walter entlassen wird. Und dass man daher schon gesagt hat, wir machen nur Nachmittagstraining. Und es würde ja sogar mit dem Flug passen.
Ja, wobei, also das gab es in den letzten Wochen auch immer mal wieder vereinzelt, dass es eben nur eine Nachmittagseinheit gab. Ich weiß jetzt auch nicht, seit wie lange das schon feststeht. Nichtsdestotrotz würde ich das auch Tim Walter gegenüber nicht ganz fair finden, weil ich einfach glaube, für die Zeit, die er jetzt da war, gibt dem Mann zumindest irgendwie einen vernünftigen Abschied, jagt ihn eben nicht mit Fackeln und Mistgabeln davon. Deswegen. Ja.
Gut, dann lassen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Startaufstellung gegen Rostock. Ja gut, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Benesch jetzt gesperrt. Das heißt, dass Ludovit Reis sehr wahrscheinlich dann reinrotieren wird. Eventuell auch Lukas Poreba, je nachdem, wie der Fitnessstand ist bei Ludovit Reis.
Frage von mir, ergänzend dazu, wenn Tim Walter jetzt in Rostock an der Seitenlinie bleibt, Matteo Raab im Tor oder wieder zurück zu Heuer Fernandes?
Das ist eine sehr gute Frage.
Weil das ist eine Frage, die ich mir ja am Freitag gestellt habe. Dieses, ja, wir belohnen Matteo. Dann denke ich mir so, ist das ein sehr, sehr unglücklicher Zeitpunkt, jetzt Matteo zu belohnen in einem Spiel, wo du eigentlich den zweiten Platz manifestieren willst, in der Phase, wo du jedes zweite Spiel kacke bist. Sehr unglücklich. Vor allen Dingen ist es auch nicht an Ferro gelegen hat, dass wir gegen Karlsruhe verloren haben oder die Spiele in Berlin und in Schalke, auf Schalke nicht so gut waren. Ganz im Gegenteil, Ferro hat uns da auch an der einen oder anderen Stelle den Arsch gerettet. Fand ich dann so, ja, aber damit verunsicherst du doch irgendwie nur diesen ganzen Defensivapparat beziehungsweise die Nummer eins, wenn du dich jetzt irgendwie in der Trainingswoche dafür entscheidest, ach, Matteo, jetzt kriegst du das Spiel und nicht du, Ferro. Also war in meinem Kopf so, hat er jetzt Ferro in Anführungszeichen abgesägt und lässt den jetzt ein paar Spiele draußen, wo ich dann sage, aber so schlecht.
Frage, weil Max, also ein anderer Max, hat auch eine Frage gestellt, genau das betont, was du gerade fragst. Hat der HSV jetzt eine Torwart-Diskussion? Das ist eine sehr gute Frage, denn ich kann es dir nicht beantworten.
Ja.
Und ich wage auch nicht, jetzt zu sagen, was da passiert, weil ganz ehrlich.
Also mit einem neuen Trainer, klar, sind alle Karten wieder neu gemischt. So. Also deswegen frage ich ja explizit, wenn Walter in Rostock auf der Bank ist. Und da finde ich halt, hat Ferro eigentlich nicht den Anlass gegeben, ihn da rausrotieren zu lassen. Dann finde ich die Belohnung für Matteo Raab eben fragwürdig. Schlussendlich, sagt man, glaube ich, hat Tim Walter damit einen Fass aufgemacht, was er nicht hätte aufmachen müssen, was ihm jetzt auf die Füße gefallen ist. Und also ich bin natürlich klar dafür, my man Ferro wieder in Rostock spielen zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob das dann so. Also dann habe ich erst recht keine Ahnung, was dieser Move mit Rapp dann da am Freitag war. Der würde für mich nur Sinn ergeben, wenn Tim Walter sagt, ich setze jetzt, egal was kommt, auf Matteo Raab.
Ja. Dann die Frage, ist unsere Defensive wirklich so schlecht, also Spielerqualität, oder liegt es am System und der Unsicherheit? Ich finde, es liegt nicht am System. Ich glaube inzwischen auch eher, es liegt an den Ansagen und Laufwegen. Weil
die werden ja aber trotzdem systembedingt.
Jein. Also vielleicht müssen wir dann einmal über die Definition von System sprechen, weil das System mit der Formation und der Interpretationsweise des Ganzen ist, finde ich, nicht so risikoreich. Wir stehen nicht so hoch, wie alle denken. Guck dir mal das Spiel von Christian Tietz an, wie hoch wir da gestanden haben, etc. Das ist Hochrisiko. Aber ich finde, wir adaptieren das System nicht gut. Und dann ist eben halt der Punkt gekommen, wo man sich die Frage stellen muss, ist es das richtige System für das Spielermaterial?
Ja, und zum System gehören ja auch die Taktikvorgaben. Also zum System gehören ja auch taktische Vorgaben, wo ich die Laufwege mit reinrechnen würde. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, dass das am System liegt. und nicht am Spielermaterial.
Ja. Ja. Weiß nicht, ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig zu beurteilen, weil, wie gesagt, wenn ich dem ballfernen Außenverteidiger dreimal sagen muss, du musst dich da dran stehen und das funktioniert nicht, dann.
Du siehst aber, wie hoch beispielsweise unsere Außenverteidiger auch stehen. So, Muheim hat häufig dann Probleme, geschwindigkeitsmäßig einfach hinterherzukommen, wenn er den Ball verliert. Und ich glaube einfach, Tim Walters Art, Fußball spielen zu lassen, begünstigt eben individuelle Fehler. Natürlich kann er nichts dafür, wenn ein Hatschi Kadunic an der Mittellinie irgendwie wegrutscht. Ja. Aber wenn dann da nichts mehr kommt oder eben andere Positionen so weit nach vorne verteilt sind, das sind natürlich auch Sachen, über die dann eben beispielsweise ein Christian Tietz eben dann ja auch in seiner HSV-Zeit gestolpert ist und jetzt auch teilweise in seiner Magdeburg-Zeit dafür mal das, den ein oder anderen Punkt eben verliert.
Ja. Ja. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, was es am Ende wirklich ist. So.
Schlussendlich muss ich dir da sagen, ich erkenne halt unter Tim Walter, und wir haben es ja eben dann auch schon besprochen bei den ganzen Spielen, die wir aufgezählt haben, alleine aus dieser Saison, ich erkenne da halt Muster. Und ich denke mir so, ich sollte ja nicht schlauer als der Trainer sein. Also müsste der Trainer das ja zuerst sehen, bevor ich das auf der Tribüne sehe.
Ja. Eine kurze Frage. Da einfach ja oder nein. Und zwar, wäre Magath eine Option als eventuell neuer Cheftrainer, falls Walter gehen sollte?
Nein. Bitte nicht. Also,
ohne geschossen.
Derjenige, der die Frage gestellt hat und jeder, der sich das...
Es war nicht Adrian, es war jemand anders.
Ja.
Oder er hat einen Fake-Account, ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, jeder, der das meint, soll sich einfach mal unsere Relegationsspiele von der Hertha gegen den HSV angucken. Und nein, der ist so weit weg vom Fußball heutzutage. Bitte, bitte nicht.
Wie seht ihr aktuell die Besetzung der Auswechselbank? Sollten Bilal, Otto und Nicolas Oliveira mal wieder mit?
Ich gucke jetzt gerade ganz kurz mal auf die Auswechselbank.
Ich muss sagen, also bei Bilal finde ich die Idee sehr gut. Bei Nico im Grunde auch. Otto Stange braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Und Andras Nemeth ist aktuell immer dicht dran, dann wieder unglücklich und macht dann die Dinger irgendwie doch nicht rein. Aber also ich sag mal so, Ransford Königsdörfer, da kann man auch mal sagen, der wurde ja nachher eingewechselt, obwohl wir Okugawa geholt haben. Und ich weiß nicht, ob Okugawa immer noch so angeschlagen ist, dass er gar nicht hätte spielen können für die letzten Minuten, die Königsdörfer gespielt hat. Aber Königsdörfer ist seit Monaten unter seiner Form, seit Monaten unglücklich. Zumeist zumindest. Und da fände ich es nicht verkehrt, einfach mal einen Bilal dann zumindest mitzunehmen als Option und ihn dann da auch spielen zu lassen.
Okugawa war ja auch gar nicht im Kader, genauso wie Noah Katterbach. Ja, also ich glaube, wir haben schon die besten Spieler, die wir im Kader haben, auch auf der Ersatzbank. Also die beste Ersatzbank, die halt der Kader hergibt. So. Königsdörfer war ja zwischenzeitlich beim Afrika-Cup, hat da gar nicht schlecht gespielt, auch wenn auch in den Vorbereitungsspielen zum Afrika-Cup nicht, hat dort allerdings bei Ghana immer auf der 10 gespielt und hat ja auch bei Dynamo Dresden seine besten Spiele im Sturm gemacht. Vielleicht wird er da einfach systemisch nicht richtig eingesetzt. Tim Walter hat ja zwischenzeitlich mal mit ihm irgendwie auf der 6 oder auf der 8 spielen lassen, ihn dann mal irgendwie als Außenverteidiger spielen lassen, weil natürlich ein Robert Glatzel gesetzt ist. Und ich finde, Nemeth zeigt jetzt zumindest, wenn er reinkommt, nicht die Leistung, wo man jetzt sagt, okay, das ist unser Stürmer Nummer 1 nach Robert Glatzel. Vielleicht würde ich Königsdörfer da einfach mal den Gefallen tun und den als Neuner dann einwechseln. Vielleicht tut man Renzi dann mehr einen Gefallen.
Ja. Eine letzte Frage noch. Beste Verteidigung eurer Meinung nach, die es aktuell beim HSV gibt, also die Viererkette einmal aufgestellt. Da würde ich schon sagen, dass Ini van der Bremt grundsätzlich, auch wenn er, finde ich, die letzten Spiele irgendwie jetzt mal wieder schwächelt, gegen Schalke ein gutes Spiel gemacht, aber danach mau. Ini van der Bremt, wenn er gehen sollte im Sommer, dann sehe ich da eigentlich auch eher Noah Katterbach als Oliveira oder Mikkel Bronsi in der Innenverteidigung aktuell. Wenn alle gesund wären, Sebastian Schonlau und Stefan Ambrosius und hinten links Miro Muheim.
Ja, also dadurch, dass ich nicht sagen kann, wann und wie fit Schonlau überhaupt zurückkehrt, glaube ich, spielen wir aktuell einfach mit der besten Viererkette, die wir haben. Van der Bremt und generell die ganze Mannschaft wirkte am Freitag so ein bisschen auch mit den zwei roten Karten so, als wenn sie jetzt komplett auseinanderbricht. Die wirkte auch im Hannover-Spiel komplett verunsichert. Und Van der Bremt, der schon gezeigt hat, dass er eigentlich zu gut für die zweite Liga ist. Deswegen, also ich würde da jetzt gar nicht sagen, so einzelne Spieler bringen da nicht ihre Topleistung. Ich habe generell in der Mannschaft das Gefühl, dass da irgendwie der Wurm drin ist.
Ja. Es gab noch ein paar mehr Fragen, aber die sind eigentlich alle gleich oder zumindest ähnlich zueinander. Wir werden die auch in der Instagram-Story im Sticker, werde ich die nochmal beantworten für alle, die den Podcast noch nicht hören. Und ja, alle, die eine Frage gestellt haben, sollten aber zukünftig im Podcast dann einfach mal ja, reinhören. In dem Sinne würde ich sagen,
Bist du jetzt eigentlich traurig, dass ich nicht im Borat-Anzug oder höchstwahrscheinlich nicht im Borat-Anzug über den Rathausmarkt laufen muss? Weil ich weiß zumindest von einigen, die wären gerne dabei gewesen.
Das Ding ist ja, noch wissen wir es ja nicht. Man muss ja ernsthaft sagen, wenn man es jetzt sich ganz genau anguckt, wir wissen noch nicht, ob Tim Walter jetzt bleibt oder nicht.
Dass wir nach dem Spieltag überhaupt noch Zweiter sind.
Wenn er bleibt und er gewinnt in Rostock, dann wird er wieder eine Woche bleiben. Wenn er dann wieder gewinnt, dann wird er sowieso bleiben. Und wenn er danach nochmal gewinnt, also 3 Spiele, 3 Siege holt und wir vielleicht sogar aufgrund von Unvermögen des Stadtteils irgendwie da dichter rankommen oder sogar vorbei, dann freue dich mal noch nicht zu früh, Max.
Ja.
Freue dich mal noch nicht zu früh.
Wobei man sagen muss, Pauli hat 5 Punkte Vorsprung. Also da müsste schon einiges passieren. Nur weil die jetzt ein Spiel verloren haben, werden die nicht einbrechen. Und ich glaube, Tim Walters Zeit bei Hansa Rostock, hätte ich jetzt gesagt, beim HSV ist vorbei, unabhängig vom Spiel in Rostock. Weil ich sehe keine Entwicklung. Ich sehe viele Spieler, die sich zurückentwickeln, die seit Monaten stagnieren. Und die Fehler, die wir bis jetzt nicht in den Griff bekommen haben, warum sollten wir die jetzt auf einmal unter Tim Walter in den Griff bekommen? Weil mit welcher Argumentation macht er das denn jetzt erst nach dem 21. Spieltag und nicht in 20 Spieltagen davor?
Ja. In diesem Sinne sei es dann das Wort zum Sonntag. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und so schnell wie möglich informieren, wenn wir wissen, wie die ganze Geschichte da nun weitergeht und wie die nächste Woche beim HSV aussehen wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war eine intensive Folge, aber hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wir hören uns dann nicht nächste Woche, denn nächste Woche ist Valentinstag und da werde ich am Mittwoch im Restaurant sitzen, anstatt einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, wir hören uns dann in der Spieltagsprediction vorm Spiel gegen Hansa Rostock. Bis dahin, haltet die Ohren steif und nur der HSV.
Nur der HSV. Ciao, ciao.